Ja, danke schön für die Einladung seitens dieses Konvents der Fachschaften. Die haben mir aber auch gleichzeitig eine Aufgabe gestellt. Ich soll zum Thema Moral sprechen. Und das habe ich mir so vorgestellt, dass ich den Vortrag in zwei Teile zerlege. Ich möchte in einem ersten Teil etwas über das Prinzip des moralischen Denkens sagen und in einem zweiten Teil eingehen auf die großen moralischen Werte, eine Auswahl der Top Ten der großen moralischen Prinzipien durchnehmen, die wir ja angekündigt haben. Da wird zu reden sein vom Fleiß, Sparsamkeit, Altruismus und anderen Dingen. Zunächst also zum Begriff der Moral selber. Die Moral steht in einem sehr hohen Ruf. Sie gilt als absoluter Höchstwert, unterscheidet, wenn man Professoren folgt, den Menschen vom Tierreich. Eigentlich wird der Mensch durch die Moral erst richtig als Krone der Schöpfung geadelt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Moralisten selbst zu einem eher nüchternen Befund kommen, weil sie nämlich zu Protokoll geben, dass diese Moral, die den Menschen so eigen sein soll, eigentlich doch nie so recht vorhanden ist. Wenn Moralisten den Blick in die Welt schweifen lassen, dann entdecken sie gierige Manager, die sind gar nicht bescheiden, korrupte Politiker, es gibt egoistische Singles, die nur an sich denken und keine Kinder machen wollen für die Gemeinschaft, faule Arbeitslose. Nicht mal Kinder werden vergessen, die nicht grüßen. Also ein Summenstrich unter diese Bilanz ergibt für einen Moralisten eigentlich den traurigen Befund, die Moral, dieser Kernbestand des Menschentums, existiert eigentlich nicht recht und man ist von lauter Lumpen umzingelt. Dass so bilanziert wird, dass so gedacht wird, hat schon in gewisser Hinsicht seine Richtigkeit und wirft ein Licht auf das, was Moral eigentlich ist. Sie ist uns hier, den allermeisten, wahrscheinlich in früheren Jahren nahegebracht worden durch den berühmten moralischen Zeigefinger. Der moralische Zeigefinger, den Menschen anderen vor die Nase halten, der ihnen vorgehalten wird, der ist nämlich ein Sollen. Man sagt den anderen mit diesem Zeigefinger, der Mensch soll bescheiden sein, nicht gierig. Er soll rücksichtsvoll sein, nicht egoistisch. Mit anderen Worten, die Moral, ausweislich dieses berühmten Zeigefingers, die gibt sich als imperativ zu erkennen, als eine Forderung. Und fordern muss man nur etwas, was nicht gilt. Sonst müsste man es nicht fordern. Die Moral ist also eine Forderung. Eine Forderung welchen Inhalts? Die Menschen, die moralisches Benehmen einklagen, die wollen, dass neben die wirklichen Interessen, die die Menschen Tag ein, Tag aus verfolgen, am Arbeitsplatz, in der Familie, im Unternehmen, dass sie neben diese wirklichen Interessen ein zusätzliches Interesse pflegen, etablieren, nämlich Rücksicht zu üben, Gutes zu tun. Das sollen sie zusätzlich zu den Interessen, die sie verfolgen, einhalten. Und wenn ich jetzt noch nicht viel über die moralischen Werte en Detail gesagt habe, steckt eigentlich bereits darin ein vernichtendes Urteil über die Welt, in der wir leben. Denn wenn man das Gute einfordern muss, als quasi zusätzliche Leistung, als zusätzliches menschliches Benehmen bei der Verfolgung der Interessen abverlangt, dann wohnt das Gute den Interessen, die die Menschen verfolgen, nicht inne. Dann ist das Gute mit den Interessen, die die Menschen haben und realisieren, nicht gegeben, sondern das Gegenteil davon. Nur deswegen fordert man ja, das Gute möge Platz greifen. Das muss eine Gesellschaft sein, in der die Interessen, die die Menschen verfolgen, sie in Gegensätze bringen, wo der eine den anderen schädigt, geschädigt wird, wo Gegensätze obwalten, nicht Harmonie. Die Moral will nun diese Gegensätze nicht tilgen, sondern beschränken, um die Inhalte der Interessen, die die Menschen in Gegensatz bringen, kümmert sich ein Moralist nicht. Der will durch eine Zusatzanstrengung des guten Benehmens diese Gegensätze beschränken. Ebenso, dass sich jeder zu dem, was er ohnehin tut oder tun muss, am Arbeitsplatz oder in der Familie, zusätzlich eine moralische Gesinnung zulegt, die zu guten Taten statt böser Werke führt. So wird da gedacht. Ein Fingerzeig, wie man das im täglichen Vokabular von moralisch argumentierenden Menschen auffindet. Die sind immer, moralisch gesonnene Menschen, gegen die Profitgier, haben aber nie eine Kritik am Profit. Die sind immer gegen die Wuchermiete, haben aber noch nie im Leben eine Kritik an der Miete gehabt. Profitgier ist nach Auffassung von moralisch gesonnenen Menschen schlecht. Profit selber in Ordnung. Das würde mich zum Beispiel eher zu der Frage bewegen, wie kann denn das sein? Ist das denn richtig? Ist es vernünftig, dass der Profit gut und mehr davon schlecht ist? Denn Gier drückt ja eigentlich nur die Steigerung aus. Wie kann denn eine gute Sache, dadurch, dass mehr von ihr in die Waagschale gelegt wird, schlecht werden? Das spottet doch jeder Logik. Lohn und Profit, an das ist durchaus gedacht. Die stehen nämlich auf jedem Niveau, auf jedem Preisniveau in einem Gegensatz. Man weiß es. Warum wird der Lohn der Menschen in dieser Gesellschaft so schäbig behandelt, so knapp kalkuliert? Warum muss er immerfort sinken? Ja, weil jeder Euro weniger Lohn ein Euro mehr Gewinn ist. Da ist die Beschränkung des einen Interesses der Vorteil des anderen Interesses. Das ist auf jedem Niveau so, sodass es gar keinen Optimalpunkt gibt, von dem man sagen könnte, hier, wenn der Profit bei diesem Prozentsatz verbleibt, kommen gewissermaßen beide Interessen zur Deckung. Das Lohninteresse, das nie tief genug sein kann für den Profit, und das Profitinteresse. Stimmt hinten und vorne nicht. So wird aber gedacht, die Gier beim Profit ist schlecht, der Profit selbst ist gut. Und mit diesem Muster zu denken, begeht man nicht nur einen Fehler, sondern man produziert gewissermaßen im Wortsinn eine theoretische Verkehrung. Die Menschen erfahren nämlich, die wirtschaftliche Ordnung und die Interessen, die es da gibt, als einen Gegensatz, als eine Schädigung. Und diese ihre Erfahrung, die legen sie nicht dieser Ordnung zur Last, sondern sich, ihrem schlechten Benehmen. Denn das ist ja der moralische Imperativ, der da den Ausweg zeigen will. Der will ja sagen, ja, würde moralisch gehandelt, würden sich alle gut benehmen, von der Gier ablassen, ja, dann würden nicht nur alle Interessen zum Zug kommen, sondern es würde auch gesellschaftliche Eintracht herrschen. Da würde Gemeinsinn und persönlicher Nutzen zur Deckung kommen. So wird gedacht. Diese Art zu denken, die haben Moralisten nicht einfach aus der Hüfte erfunden, sondern diese Art zu denken, die hat einen Ursprung und ein Vorbild im Staat und seinem Recht. Moralisten schauen in die Welt und prüfen alles Tun und Lassen ihrer Mitmenschen darauf hin, ist das gut oder ist das böse? Und dafür haben sie ihre Maßstäbe, über die noch zu reden sein wird. Alles Tun und Lassen der Menschen wird verglichen an einer Messlatte des Guten bzw. Bösen. Diese Art, das Handeln seiner Mitmenschen zu prüfen, das gar nicht mehr den Blick auf den Inhalt des Gewollten richtet, sondern einen puren Vergleich im Auge hat, das ist die Logik des Rechts. Da verfahren Juristen formal gerade so wie Moralisten. Darf der das? Ist die Frage, die an jedermann gerichtet wird, die sich auch jeder stellt in einer Gesellschaft, wo ein Staat Recht setzt und Gesetze macht, die allgemein gelten. Die gelten für alle Menschen. Und sie werden in dem, was sie tun oder lassen, immerfort an diesem Maßstab des Rechts gemessen. Daher die Frage, darf der das? Ist das in Übereinstimmung mit dem Recht? Dann ist es Recht. Verstößt es gegen das Recht? Dann wird es bestraft. Das macht der Staat. Und das tut er nicht uneigennützig, sondern hat dafür seine eigenen Gründe und Zwecke. Er unterwirft alle demselben Recht. Die Substanz, der Kernbestand im modernen Rechtsstaat ist das, was man die Freiheit der Person nennt. Bei uns gibt es keine Leibeigenen, da gehört nicht einer irgendjemand anderem. So war es mal in früheren Epochen. Die Menschen heute sind frei, ihr Wille ist anerkannt, sich um seinen Erfolg zu mühen. Er muss sich allerdings auch um seinen Erfolg mühen, weil diese Gesellschaft organisiert keine Arbeitsteilung, die die Mitglieder ernährt. Jeder muss seinen eigenen Erfolg beim Gelderwerb anstreben, das darf er aber auch. Die Personen sind frei. Und der Staat schützt auch das Eigentum, sachliche Mittel. Das macht er, weil auf diese Weise in der Gesellschaft ein produktiver wirtschaftlicher Zusammenhang entsteht, an dem ihm gelegen ist. Er verteilt nicht Eigentum, sondern er schützt Eigentum bei denen, die welches haben, freilich auch bei denen, die keins haben. Nur gibt es da wenig zu schützen. Außerdem ein bisschen Konsumgut, das man in der Wohnung hat. Und auf diese Weise, wenn alle auf den Gelderwerb als freie Personen verpflichtet sind, aber auch dazu berechtigt sind, dann müssen sich die, die über Eigentum nicht verfügen, sich um die Mehrung des Eigentums verdient machen, das andere haben. Dann müssen sie bei Unternehmern als Lohnempfänger antreten und deren Geld vermehren, damit sie selbst etwas zum Leben haben. Mit anderen Worten, mit diesem elementaren Recht sanktioniert, etabliert der Staat nicht nur gegensätzliche Klassen von Eigentümern, sondern der erzwingt auch deren Zusammenwirken zu einem wirtschaftlichen Wachstum, von dem er selber etwas hat. Er nimmt sich das Seine vom Ertrag. So macht es ein Staat. Und es ist eine wissenschaftliche Aufgabe, das einmal zu ergründen, wie und warum er das macht. Und da gäbe es viele Details zu berichten, aber vorher muss ich meinen Pullover loswerden. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie ein normaler Staatsbürger diesem Umstand beiwohnt. Der stellt eine ganz andere Frage, nämlich die, nicht was ist das Recht, wozu macht es der Staat, sondern der stellt sich die Frage, wozu kann ich das brauchen? Ja, wozu kann ich das brauchen? Der Schutz des Eigentums hat den Haken, dass eine Zuteilung von Eigentum nicht stattfindet. Wenn einer eines hat, ja, dann wird es geschützt. Zum Beispiel ist Diebstahl verboten. Das Mietrecht, das gibt keinem Menschen eine Wohnung, die er beziehen kann. Allerdings, wenn es das gibt, muss sich ein Mieter die Allüren eines Vermieters nicht gefallen lassen, der die defekte Heizung nicht repariert. Umgekehrt, ein Vermieter muss sich nicht bieten lassen, dass der Mieter nicht pünktlich zahlt. Dann kann er ihn rauswerfen. Mit anderen Worten, die Staatsbürger, die entdecken, alles Leben in dieser Gesellschaft, das Wohnen, das Arbeiten, das Gesundheitswesen bis in die Privatsphäre hinein, ist rechtlich geregelt. Und ich frage mich, wozu taugt das? Wozu kann ich das gebrauchen? Was leistet das für mich? Leute mit dieser Reflexion stehen auf dem Standpunkt, weil das Recht in all ihren Lebensregungen eine Bedingung ist, auf die sie treffen, ist es auch ein für sie brauchbares Mittel. Man muss sich zum Beispiel vom Vermieter nicht alles bieten lassen. Der muss schon die Heizung instand setzen. Allerdings, man unterliegt auch selber Pflichten, muss pünktlich zahlen. Diese Art, auf einen staatlichen Gewaltakt der Rechtsetzung zu antworten, ist eine Akzeptanz dessen, was die Gewalt verhängt hat. Das ist, was wir in dem zitierten Artikel im Gegenstandpunkt die Versubjektivierung des Rechts nennen. Es ist das zum inneren Besitzstand seines Verstandes und Gemüts zu machen, dass das Recht eine gute, für mich brauchbare Sache ist. Der Artikel im Gegenstandpunkt, ich glaube, 1,95. Das machen die Menschen, weil sie es bejahen als für sie nützliches Mittel zum Kernbestand ihrer inneren Überzeugungen, dass das Recht, weil Bedingung ihrer Lebensführung, auch eine für sie nützliche Sache ist. Das tun sie. Der Nutzen freilich, den sie da erwarten, auf den sie spekulieren, der ist eigentlich rein negativer Art. Denn eines, und die Erfahrung bleibt den Menschen gar nicht erspart, leistet das Recht nicht. Das Recht garantiert keinem Menschen die Erfüllung seiner Interessen. Das tut das Recht nicht. Aber die Leistung, die dennoch dem Ding innewohnt, auf die spekuliert wird, ist, die Interessen anderer zu beschränken. Nochmal dargetan am Inhalt. Was nutzt denn das Recht auf freie Berufswahl, wenn keine Stellen da sind? Davon hat keiner einen Arbeitsplatz und keinen Lohn. Diese Leistung bringt das Recht gewiss nicht. Was nutzt denn das Kündigungsschutzgesetz, wenn man rausfliegt? Eine Kündigung verhindern tut es nicht. Es setzt gewisse Grenzen. Fristen müssen eingehalten werden. Das ist das, was die Menschen als quasi den negativen Nutzen im Auge haben, die Beschränkung gegen andere. Der positive Nutzen, auf den sie spekulieren, bleibt in ihrem Leben eine Spekulation, die enttäuscht wird. Und auf diese Enttäuschung reagieren moralisch gesonnene Menschen. Die treiben nämlich die Art, wie sie das Recht, dem sie unterliegen und das sie wie ein Mittel behandeln, ohne dass es Leistungen wirklich erbringt. Die treiben die Art, wie sie das Recht schönfärben, eine Stufe weiter. Weil nämlich das Recht den erwarteten Nutzen schuldig bleibt, wird nicht die Hoffnung auf den Nutzen verworfen, sondern man erklärt den ausbleibenden Nutzen als Abweichung vom Recht, als eigentlich einen Verstoß, den das Recht gegen sich selber begeht. Um es plausibel zu machen, kann man sich diesen Gedanken klar machen an einer üblichen Form, wie heute geklagt wird. Wenn Arbeiter entlassen werden, und das passiert in diesen Tagen sehr oft, dann sagen sie zum Beispiel, wir haben uns erstens angestrengt, wir haben zweitens sogar auf Lohn verzichtet und drittens werden wir jetzt vor die Tür gesetzt und rausgeworfen. Das ist der Dank. Das ist ungerecht. So haben die Leute in Bochum bei Nokia viele Wochen argumentiert. Nehmen wir mal diese Gedankenfigur. Das ist ungerecht. Wörtlich genommen ist der Satz einfach kontrafaktisch. Wenn ich ungerecht so auffasse, dass ein Recht gebrochen worden sein soll durch die Entlassung, dann ist dieser Satz einfach unwahr. Denn Entlassung ist in der freien Marktwirtschaft kein Verbrechen. Deswegen wird es auch nicht bestraft. Da ist kein wirklich gültiger Paragraph verletzt worden. In diesem Sinne nicht Unrecht. Dennoch behauptet der Mann, es sei Unrecht geschehen, wenn er entlassen wird. Wie kommt er darauf, obwohl der wirkliche Bestand an Paragraphen nicht gebeugt werden musste, um ihn zu schädigen? Er kommt darauf, weil er dem Recht einen Inhalt beilegt, der seinen eigenen Nutzen eigentlich einschließen müsste. Er denkt, ein wirklich gut gemachtes Recht müsste meinen Vorteil mit einschließen. Wenn der aber jetzt ausbleibt, dann muss das Recht in diesem wohlverstandenen Sinne gebeugt worden sein. Das Recht verstößt gegen sich selbst, weil es den eigentlich von mir erwarteten guten Inhalt, der auch meinen Vorteil einschließt, nicht liefert. Das ist der Gedankengang, den man vielleicht eine weitergehende Form der Versubjektivierung nennen kann. Denn, um den Unterschied zum ersten Akt zu sagen, die normalen Menschen in dieser Gesellschaft beherrschen alle die Frage, darf einer das? oder dies oder darf er es nicht. Da haben sie das Recht in seiner unmittelbaren wahren Gestalt zu ihren gemacht. Die übernehmen das, dass man nicht klauen darf, gehört zum Bestand der Überzeugungen, die man pflegt. Deswegen lesen ja auch Leute samstags die Zeitungen und hören sich Räuberpistolen an, wo eingebrochen und vergewaltigt wurde, obwohl sie nicht zu den Geschädigten gehören. Aber es interessiert sie, ob nach dem Maßstab des Rechts gehandelt wird. Der Fortgang bei der Gerechtigkeit liegt darin, dass die Einbildung, das Recht und der eigene Nutzen müssten zusammenfallen, einen Maßstab fabriziert, der nicht mehr in der Wirklichkeit vorfindlich ist. In der Wirklichkeit gibt es das Recht und die Paragraphen. Wer aber sagt, ich will Gerechtigkeit, der fabriziert einen neuen Maßstab, den es in der Welt nicht gibt, aber der seiner subjektiven Fantasie, seiner Vorstellung, seinem inneren Wollen entspricht. Gerechtigkeit ist ein Recht, in dem nicht nur die Beschränkung anderer, sondern auch mein Nutzen gleichermaßen enthalten ist. Gerechtigkeit. Und wenn man schon einmal dabei ist, die Maßstäbe des Guten in der Welt, die, wenn sie gelten würden, jedem Erfolg bescheren und den Gemeinsinn auch noch fördern. Wenn man schon dabei ist, das aus einer Vorstellung zu generieren, dann hat die subjektive Fantasie eigentlich keine Grenzen mehr. Wer Gerechtigkeit sagt, stellt sich vor, der eigentlich gute Maßstab, der da gelten müsste, um dies zu leisten, das wäre ein Recht, das den Nutzen aller einschließt. Man kann aber auch fortgehen und sagen, der eigentlich gute Maßstab wäre, dass alle Menschen Gemeinsinn an den Tag legen, nicht nur an sich denken. Oder Ehrlichkeit walten lassen. Oder Nächstenliebe. Objektiv an der Moral ist deswegen die Sehnsucht der Menschen nach einem Maßstab, mit dem Erfolg und Harmonie im Großen und Ganzen zur Deckung kommen. Aber dass das, was sie da quasi erhoffen, je eintritt, das ist die pure Fiktion an moralischer Gesinnung. Aber nicht deswegen, das meinen nämlich Moralisten, weil sich die moralisch gesonnene Menschheit dann doch nie an die moralischen Gebote hält. Daher kommt es nicht, dass doch nicht wirkliche Eintracht einkehrt bei den Leuten und dass sie nicht doch alle am gleichen Strang ziehen. Das kommt schon von der Gegensätzlichkeit der Interessen, in denen sie sich bewegen. Aber um es mal auf die Moral selber zu beziehen, der Moralist, der meint, würden sich alle an die Moral halten, dann gäbe es doch Eintracht. Der täuscht sich in einem ganz grundsätzlich. Moral ist etwas, die moralischen Werte, das gar nicht der Inhalt einer Handlung sein kann. Nehmen wir doch mal zwei so große Titel wie den Humanismus oder das Gute. Was ist denn das? Man bringt leicht den Satz über die Lippen. Die Entlassung, die ich da vorne sehe, das ist inhuman. Naja, da denkt man, die Leute, die rausfliegen, verlieren Arbeit und Einkommen. Und das nenne ich inhuman. Ich schließe nicht auf den Zweck, den der Unternehmer damit verfolgt. Sondern ich halte es für den Verstoß gegen einen hohen Maßstab, den ich Humanität nenne. Der Unternehmer kann mit demselben Recht antworten, ich habe mir die Entlassung nicht leicht gemacht. Die Leute gehen raus, ja, das ist so. Aber das ist human, weil ich mit der Entlassung hier die restlichen Arbeitsplätze rette. Sonst müsste ich den ganzen Laden schließen. Für den einen ist inhuman, was für den anderen human ist. Schaut euch den Streit über Rüstung und Krieg an. Eine Fraktion sagt, moralisch gesonnen, Rüstung ist böse. Das ist ein Mittel zum Töten anderer Menschen. Dann kommt eine andere Fraktion und sagt, Rüstung ist gut, weil das schützt nämlich das eigene Volk vor bösen Angreifern. Und so merkt man, das Gute, nehmen wir mal das als die Quintessenz des moralischen Maßstabs, das Gute, das Böse, das ist überhaupt kein Ding, aus dem ein bestimmter Zweck folgt. Sondern das ist eine befürwortende oder ablehnende Stellung zu einem Zweck. Das Gute, daraus folgt nicht, ob ich Raketen aufstelle oder es lasse. Das Gute, das sage ich nachträglich zu einem Zweck, den ich gut finde. Und ich sage das Böse, wenn ich ihn schlecht finde. Das ist die Bewertung eines Zwecks, nicht selber ein Zweck. Und daher kommt es auch, dass Moralisten, wenn sie Gut und Böse verteilen, eigentlich sehr freihändig nach Geschmack urteilen können, weil man je nach Sichtweise die Entlassung inhuman oder human, die Rüstung gut oder böse finden kann. Also, in diesem Sinne, dass Moral praktisch wird und in Handeln überführt wird und dann zu einem Erfolg in Sachen Harmonie und Nutzen führt. In diesem Sinne ist Moral überhaupt nicht praktisch, weil sie einfach nicht befolgbar ist, weil sie keinen Zweck angibt, sondern höchste Maßstäbe, die gar keinen Zweck festlegen. Dass sie deswegen in der wirklichen Praxis dieser Gesellschaft, in der wir uns umtun, nichts verloren hat, nicht vorkommt, das kann man allerdings auch nicht sagen. Die Moral kommt vor und sie ist gewissermaßen das Tagesgeschäft des geistigen Lebens der Nation. Immer dann, wenn es darum geht, eigene Interessen zu legitimieren als Berechtigte gegenüber anderen. Schaut mal, wenn Betriebe ankündigen, dass sie Löhne kürzen. Das tun die nie, ohne hinzuzufügen, das machen sie wegen der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Sie können nur dann Arbeitsplätze erhalten, wenn sie den Arbeitern Geld nehmen. Mit anderen Worten, den betrieblichen Nutzen, den Gewinn zu steigern, das ist das Interesse. Den führen sie nicht als Grund ihrer Maßnahme an, sondern sie führen einen höheren Wert an, einen Dienst an etwas Allgemeinem, an einer Pflicht, die allen zugute kommt. Arbeitsplätze. Studenten machen das genauso. Wenn Studenten gegen die Einführung von Studiengebühren sind, dann sagen die nie einfach, wir wollen das Geld nicht zahlen. Die sagen eher, so trocknet die Bildungsressource für den Standort aus und wir kommen international in der globalisierten Welt ins Hintertreffen, wenn man seine Akademiker so ausbringt. Die argumentieren auch nicht einfach mit ihrem, in diesem Fall pekuniären Interesse, sondern mit einem allgemeinen Nutzen, das ihr Interesse doch ins Recht setzt. Der ganze Standort, die Wirtschaft, das Wachstum, der Staat hängt dran. Das ist das, was man öffentliche Heuchelei nennt. Und da hat die Moral ihre sehr praktische Wirksamkeit. Sie wird benutzt, um ein eigenes Interesse im Namen eines Höheren, dem man dient, ins Recht zu setzen. Heuchelei eben. Und das funktioniert nach der Logik, dass der Moralist sagt, ich nehme aufs Allgemeinwohl Rücksicht, das dokumentiere ich gerade, ich bemühe mich um Arbeitsplätze oder den Standort, und weil ich meinen Dienst fürs Allgemeinwohl abliefer, habe ich jetzt im Gegenzug ein Recht darauf, dass ich meinem Interesse ein anderes nicht in den Weg stellen darf. Die Leistung, die diesem Denken innewohnt, an der haben wir uns Jahrzehnte die Zähne ausgebissen. Die ist nämlich nicht zu verachten. Menschen, die sich darin eingewöhnt haben, so in die Welt zu schauen, die haben nämlich eine sehr grundsätzliche Versöhnung mit diesem Gemeinwesen im Kopf und im Herzen. Die wollen sich mit einer Welt voller Gegensätze versöhnen. Sie wollen so etwas wie die Vereinbarkeit unvereinbarer Interessen geltend machen und glauben, die eben dann funktioniert, wenn sich jeder an die Regeln von gutem moralischen Benehmen hält. Und die einzige Verfehlung, die der Moralist kennt, ist das schlechte Benehmen der Menschen. Insofern ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass Politiker in ihren Neujahrsansprachen und Pfaffen die Moral immerfort predigen. Das ist nämlich für die eine politische Produktivkraft. Wer jede Schädigung, die diese Wirtschaftsordnung den Leuten antut, überhaupt nie anders zur Kenntnis nimmt, denn als schlechtes Benehmen seiner Mitbewohner, Na, der hat ja ein denkbar gutes Urteil über diese Ordnung und diesen Laden und ein schlechtes über die Menschen. Überhaupt ist das schlechte Urteil über die Menschen seine gute Meinung vom Kapitalismus und Rechtsstaat. Es ist also eine politische Produktivkraft, sodass mir kein Rätsel ist, warum Politik und Wissenschaft und Religion so große Stücke auf die Moral halten.